Guten Morgen. Ich möchte, bevor ich auf den Text komme, um den es heute Morgen geht, ihr findet ihn ja auch in den Programmheften, ein Bekenntnis sprechen. Lad euch ein, es mitzusprechen. Vielleicht kennt ihr es oder könnt es einfach so mitsprechen oder ihr hört einfach zu. Und dieses Bekenntnis und das, was ich danach noch so dazu sagen möchte, soll so einen gewissen Hintergrund geben, eine Folie, auf dem wir dann auch über den Text vom sinkenden Petrus nachdenken werden. Wer mitsprechen möchte, kann das tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Apostolisches Glaubensbekenntnis, die Urform davon geht zurück. Das sogenannte Romanum, entstanden im 1., 2. Jahrhundert in Rom als Taufliturgie. Der oder der Täufling oder die Frau, die getauft wurde, bekannte, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, beziehungsweise der Täufer, sagte das vorweg und dann war die Frage, glaubst du das? Und dann hieß es ja und ins Wasser. Und dann kam die Frage, ich glaube an Jesus Christus und so weiter. Glaubst du das? Ja, zweites Mal ins Wasser. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube, ja, drittes Mal ins Wasser. Meine Tochter habe ich übrigens so dreimal getauft, das war ihr ganz wichtig. Ein altes Bekenntnis, das wir da sprechen. Ich war junger Pastor in Hamburg und es meldete sich jemand zur Taufe, ein 10-jähriges Kind. Als ich dann anbot, dann machen wir ein besonderes Taufseminar für dich, für Kinder, kindgerecht, meldete sich gleich noch ihr 8-jähriger Bruder und ihr 6-jähriger Bruder dazu. Sie brachten noch einen Freund mit, im gleichen Alter ungefähr. Und ich sehe noch, wie sie alle vor mir auf dem Sofa saßen und ich sollte nun Taufunterricht machen. Taufe ich sie nicht? Was ist das überhaupt? Wie gehe ich daran? Und vorher habe ich das Gespräch mit einem Kollegen gesucht und der sagte mir etwas, was irgendwie im Theologiestudium an mir vorbeigegangen sein muss, was ich nicht mitgebracht hatte da. Er sagte, weißt du, der Kirchenvater Augustin, der hat unterschieden im Glauben. Er sprach vom Fides quae creditur und Fides qua creditur. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um das Was des Glaubens und das Wie des Glaubens. Und wir taufen natürlich auf das Bekenntnis des Glaubens. Aber Glaube fragt nach dem Inhalt und Glaube fragt genauso nach der Umsetzung, wie ich den Inhalt lebe. Okay, dann wusste ich also, was Kirchenvater Augustin denkt, wie erkläre ich es meinen Kindern. Und ich habe ihnen dann so das gesagt, nachdem wir uns ein, zweimal getroffen hatten, wisst ihr, ich höre, dass ihr all das glaubt, was einfach jetzt wichtig ist. Ihr glaubt doch, dass Jesus Christus für euch gestorben ist. Kollektives Nicken auf der Bank. Ihr glaubt, dass eure Sünden vergeben sind. Ihr glaubt, dass er auferstanden ist. Ja. Und wisst ihr, was aber beim Glauben auch noch dazu gehört, ist, dass man auch so lebt, was man bekennt und was man glaubt. Erstmal schweigen auf dem Sofa und dann plötzlich einer, Aber der Gerrit, der lebt gar nicht so. Gerrit war 11 Jahre und ich hatte ihn im Jahr davor getauft. Was macht denn Gerrit? Waren alle in der christlichen Bekenntnisschule, ja? Ja, der Gerrit, unmöglich, der ist frech und auf dem Schulhof und der schubst die anderen Kinder und so alles. Ich will jetzt nicht sagen, ob das gut ist oder schlecht ist, was Gerrit macht. Ich wollte euch nur sagen, dass man euch auch auf euch auch guckt, wenn ihr sagt, wir glauben. Das heißt, euer Glaube soll sich auch irgendwo im Verhalten ausdrücken, wie ihr lebt. Und dann war es so interessant, dass dann plötzlich eine sagte, ich glaube, dann warte ich noch. Und das ganze Sofa, ich auch, ich auch, ich auch. Fides qua creditur, fides quae creditur. Das Was des Glaubens und das Wie des Glaubens. Und jetzt haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet. Da kann man predigen drüber, Reihen machen. Ich glaube an Gott, den Vater. Und das kann man wunderbar so beschreiben, was es heißt, dass Christus Abba gebetet hat, im Gegensatz zum Alten Testament, dass da nur vom Vater des Volkes die Rede ist, dass es einen personifizierten Glauben gibt, dass ich einen Vater im Himmel habe, zu dem ich so beten kann. Kann man alles erzählen und bekennen. Und doch ist es noch ein Unterschied, wie ich damit durch mein Leben gehe. Und weiß, in allen Nöten und Schwierigkeiten meines Lebens habe ich einen Vater, an den ich mich wenden kann, in tiefstem und vollem Vertrauen. Und dann kann ich sprechen, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Wir können darüber reden, was das bedeutet, die Allmacht Gottes. Und wie weit seine Allmacht reicht. Wir können vielleicht diskutieren, was wir auf eine Frage antworten würden. Könnte Gott einen Stein schaffen als Allmächtiger, den er selber nicht hochheben kann? Oder wir reden darüber, wie tief das unsere ganze Erwartung, unsere Hoffnung, unseren Glauben erfüllt, dass wir sagen, Gott kann in den größten Nöten meines Lebens. Das heißt, Glaube ist Bekenntnis und Glaube ist gleichzeitig die Frage, wie lebst du das, was du da bekennst? Trägst du das möglicherweise nur wie so ein Bauchladen vor dir her und hier ist Adam und Eva da und da ist die Schöpfung und da ist dies und da ist das Kreuz und da ist die Auferstehung und das ist alles das, was du glauben musst und dann geht's dir auch gut? Oder kannst du all das mit Inhalt füllen und sagen, das bedeutet mir das? Das ist für mich Evangelium. Das ist für mich Glauben. Das ist für mich Reichtum. Das ist die Folie, der Hintergrund, auf dem wir jetzt diesen Predigttext hören aus Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Er steigt ein und wer davor ein bisschen nachgucken will, was davor geschrieben ist in der Bibel, welche Situation davor war, es war die Speisung der 5000. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Und als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Und die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern, er lief über den See. Und als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie vor Furcht gepackt. Und sie riefen, das ist ein Gespenst, und vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, erschreckt nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus antwortete Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest und sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Und dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. War von euch schon jemand mal in einer Situation, in der diese Geschichte eine Herausforderung für seinen eigenen Glauben war? Also nicht beim Aushang in der Schule, Religionsleistungskurs, heute Wasserlaufen. Und glaubt mir, das ist gar nicht so selten. Nicht nur auf der lustigen Ebene. Mit Humor kann man sich ja so manchen Anspruch vom Leibe halten. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte oder diesen Witz. Drei Leute gehen auf einen Angelausflug. Ein Christ mit einem, nennen wir es mal, mit einem starken Vernunftglauben. Dann ein charismatischer Christ, der glaubt, dass Gott heute noch alle Wunder der Bibel, wie sie damals geschehen sind, auch machen kann. Und ein ganz junger Christ, der sich fragt, wie Nachfolge geschieht. Und dann rudern sie los, aber so 30 Meter vom Ufer stellen sie fest, dass sie ihre Köderdose vergessen haben. Der mit dem Vernunftglauben steigt aus dem Boot und nur so, dass das Wasser seine Füße umspült, geht bis ans Ufer, holt die Köderdose, kommt zurück auf demselben Weg und mit nassen Füßen steigt er ins Boot. Sagt der junge Christ, krass wie Petrus. Dann sagt der Charismatiker, Mensch, ich habe auch meinen Kescher vergessen. Steigt genauso aus dem Boot, läuft ans Ufer, holt seinen Kescher und kommt auch nur mit nassen Füßen zurück. Sagt der junge Christ, kann ich das auch? Beide. Na klar kannst du das. Also steigt er aus dem Boot, platsch, bums, im Wasser, nass. Sagt der mit dem Vernunftglauben, wir hätten ihm sagen sollen, wo die Steine sind. Sagt der Charismatiker, welche Steine? Das wird so erzählt über diese Geschichte. Aber fordert uns dieses Gleichnis noch heraus? Hilft es uns, dieser Text, dass wir auch in schweren Zeiten zuversichtlicher und hoffnungsvoller glauben können? Und das zu können, ist doch wunderbar. Wenn ich in Zeiten der Sorge, der Not, der Bedrängnis hoffnungsvoll und zuversichtlich glauben kann, dann geht es mir doch ganz anders. Hilft diese Geschichte uns, unseren Glauben wirksamer zu erleben? Und gerade dann, wenn es durch dick und dünn geht. Zwei Beispiele. Mit meinem Kollegen, diesmal bin ich mit Christoph hier, ich habe auch noch einen anderen Kollegen, war ich auch schon mal woanders in einer Gemeinde. Nennen wir sie mal, vielleicht euch gar nicht so unbekannt, extrem schwierig, konflikthaft, eine Gemeindesituation, in die wir gegangen sind. Alle Leitungsmitglieder waren zurückgetreten und hatten ihre Handlungsvollmachten, dass sie überhaupt irgendwelche Rechtsgeschäfte für die Gemeinde tätigen können, an den Bund zurückgeschickt. Und in dem Moment ist es so, dass wir der Bund dann Gemeindeleitung sind. Und so sind mein Kollege und ich dahin gefahren, um zu schauen, was wir richten können. Parteiungen waren sichtbar und der Konflikt hatte eine Eskalation erreicht, wo sich auch schon manche dann abwandten. Und nun ging es für uns erstmal darum, vor Ort eine Leitung zu finden, die bereit ist, Verantwortung in dieser schwierigen Situation zu übernehmen und Versöhnung zu schaffen. Es war noch weiter als München von Elstal. Wir wussten, wir können das nur sehr begrenzt. Und dann war da dieser eine Mann in den zwei Gemeindestunden, die wir da erlebt hatten. Und er fiel uns auf mit seiner Weisheit, mit seiner Ruhe, mit seinem Augenmaß. Alles, was er sagte, war so helfend, hilfreich, aufbauend, nach vorne zeigend. Und er hat sich bereit erklärt, in dieser Übergangsleitung mitzuarbeiten. Und dann musste jeder Kandidat an diesem Abend 2 Minuten etwas zu seiner Motivation sagen. Und er kommt nach vorne und erzählt uns kurz diese Geschichte von Petrus, wie er auf dem Wasser läuft. Und sagt, ich vergleiche mich aber nicht mit Petrus, sondern mein Vergleichspunkt sind die 11, die im Boot geblieben sind. Im Boot ist es sicher, im Boot ist es gemütlich, im Boot brauche ich nichts zu riskieren. Und ich habe das Empfinden, ich muss hier aussteigen. Diese Geschichte ist meine Berufungsgeschichte. Ich will in dieser schwierigen Gemeindesituation mich nicht verstecken, nicht im Boot bleiben, andere machen lassen. Nein, aussteigen bei Wind und Wellen, von denen ich weiß, dass sie da sind und kommen. Ich will etwas wagen, etwas riskieren und hoffen, dass Gottes Kraft mich trägt und hoffen, dass mich dieser Weg zu Christus in seine Nähe bringt und ich dadurch sogar zutiefst beschenkt bin, obwohl links und rechts Wellen und Sturm sind. Also stand er zur Verfügung in dieser schwierigen Situation, wurde auch gewählt. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, ich war im Dezember da, dann haben wir die neue Leitung eingesegnet, gut gemacht. Ich weiß von einem Vater, dem diese Geschichte viel bedeutet. Und damit ist es meine eigene Geschichte, denn ich bin dieser Vater. Mit unserem Sohn sind wir durch eine schwere Zeit gegangen, weil er in einer schweren inneren Krise war. Die Ärzte nannten es Depression und Angststörung als Teenager. Und es kommt immer wieder zu Explosionen, auch an diesem späten Abend. Ich war im Nachbarzimmer im Bett, meine Ehefrau mit meinem Sohn nebenan. Und da hörte ich, wie es laut wird. Tiefste Verzweiflung. Dinge fliegen durchs Zimmer. Und die Wand beendet die Flugbahn. Da knie ich mich hin an meinen Sessel und will beten und finde keine Worte. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Das ist das Einzige, was ich sprechen kann. Und mein Gebet scheint mir dabei also leer. Aber mehr fällt mir in dem Moment nicht mehr ein. Und da habe ich das Gefühl, dass Gott mich fragt, Udo, wofür hast du Glauben? Wofür? Und ich suche in mir und ich finde keinen. Weil ich habe schon so oft geglaubt und es hat nicht geholfen anscheinend. Und dann gehen meine Gedanken, wie warum auch immer, genau zu dieser Geschichte mit Petrus. Und ich frage mich, wieso habe ich keinen Glauben? Wieso habe ich keine Hoffnung? Und ich wusste es sehr schnell, einfach deshalb, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube, dass es gleich gut wird und ich glaube, dass alles besser wird, dann könnte ja schon im nächsten Moment wieder etwas gegen die Wand fliegen und ich wüsste sofort, dass mein Glaube nicht geholfen und gehalten hat. Und deshalb habe ich so gemerkt, verlege ich mich lieber ins Bitten oder aufs Bitten, anstatt aufs Glauben, aufs Vertrauen. Und ich dachte, Herr, erbarme dich, zu beten ist viel sicherer, ist nicht so riskant, wie ich glaube. Und es schien mir dann so, dass Gott mich mit dieser Geschichte aber nicht locker lässt. Und dann habe ich gedacht, auch Petrus hat gewusst, dass seine Entscheidung ins Auge gehen kann, aus dem Boot auszusteigen und trotzdem macht er es. Er fühlt weiter die Frage, ich fühlte weiter die Frage, wofür hast du Glauben? Wofür hast du Glauben? Und ich weiß, wie ich gerungen habe und ich weiß noch, was ich dann laut gesagt habe. Herr, ich glaube, dass du als Friedefürst in dem Zimmer nebenan bist und wo du bist, ist Macht. Das glaube ich und das wage ich jetzt zu glauben und ich höre auf zu bitten. Und dann habe ich es wiederholt und wiederholt und wiederholt und habe mich fest daran gemacht und die ganze Zeit war es nebenan still. Keine Gegenstände flogen und ich habe angefangen, meinen Glauben zu belasten. Und dann habe ich gehört, wie die Tür sich öffnet und meine Frau, mein Sohn die Treppe runtergingen. Und dann wusste ich, jetzt kann ich schlafen. Zwei Geschichten, die in dieser Geschichte Vergewisserung ihres Glaubens gefunden haben, die etwas von der Wirklichkeit Gottes erzählen. Herr, so sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Was spricht aus diesem Satz? Herr, wenn du es bist, dann befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Es ist einer, der es wissen will. In diesem Moment, ich will mich herausfordern lassen, will wagen, will es wagen, will alles auch jetzt auf eine Karte setzen. Ich will wissen, ob Glaube, ob du Jesus trägst. Romano Guardini, der katholische Theologe, nennt es in seinem Büchlein Der Herr das Verlangen nach Vergewisserung. Das Verlangen nach Vergewisserung. Kennt ihr solche Situationen? Jetzt muss es sich doch zeigen. Jetzt vertraue ich. Jetzt will ich es wissen. Und wir staunen vielleicht über den Mut, der in dieser Bitte von Petrus liegt. Denn wenn Jesus nun sagt, komm, dann muss er ja los und nicht sagen, Herr, erbarme dich. Dann muss er auch Glauben wagen. Und wenn er nicht der Herr ist, sondern das Gespenst, von dem sie eben ja noch dachten, dass er das wäre, dann macht es Platsch. Und ob seine Freunde ihn rechtzeitig rausziehen können, bei dem Sturm, bei den Wellen, ist vielleicht fraglich. Also ein mutiger Glaube, auch ein tapferer Glaube. Und er vertraut darauf, dass Jesus jetzt wirklich ist. Und es ist nicht nur ein mutiger Glaube, sondern auch ein Glaube, der sich nach Gemeinschaft mit diesem Jesus sehnt. Befiehl, dass ich zu dir komme. Zu dir will ich kommen. Ich will Glauben wagen, der soll mich aber zu dir bringen. Und Jesus sagt, komm, komm. Und dann steht er auf, der Petrus, steigt über Bord, ein Fuß von dem anderen, vor den anderen, und das Wasser trägt. Er erlebt, er erfährt, wie dieser Glaube ihn in ein Kraftfeld führt, das wirklich trägt. Und er hat Anteil an dem, was Jesus ist und tut. Und solange er den Blickkontakt mit dem Herrn hält, schließt sich so ein Kraftfeld um sie beide und das Wasser trägt ihn. Und dann lässt die Spannung des Vertrauens nach. Das menschliche Bewusstsein, irdische Mächte treten hervor, immer so die klassische Probe des Glaubens. Er hört den Sturm brausen, die Wellen schwanken und statt sich mit seinem Blick wieder festzuklammern an Christus, lässt er los. Und da zergeht das Kraftfeld, er sinkt und aus dem Glauben, der die Welt überwindet, wird der hilflose Ruf, Herr, rette mich. Und das ist für mich eine Geschichte, eine Offenbarung vom Wesen des Glaubens. Und ich kann es nur so sagen, ich bin selber immer wieder auf der Suche nach Glauben und auch glauben zu können. Und mit dieser Geschichte werde ich erinnert, worum es beim Glauben auch wirklich geht. Es geht um eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit. Manche sagen vielleicht, ich will glauben und die Wahrheit finden. Da geht es um Inhalte. Und oft aber auch nur um Inhalte. Was glaube ich? Klar, das ist so und so, was du glaubst. Ich kann meinen Glauben bekennen, wie wir es am Anfang getan haben. Und dann habe ich Inhalte und Wahrheiten gefunden. Darauf basiert unser Glauben. Alles gut. Andere sagen, ich will glauben und dabei das finden, was Wert hat. Wie lebe ich danach? Ja, mit dem Glauben findest du eine Ausrichtung für dein Leben. Er prägt dein Tun, deine Ethik, deine Moral. Das findest du auch, wenn du Glauben findest. Alles gut. Aber beim Glauben an unseren lebendigen Gott gibt es noch etwas. Wir treffen auf eine Wirklichkeit. Beim Glauben geht es um die Wirklichkeit des heiligen Gottes im gegenwärtigen lebendigen Christus in unserem Leben. Beim Glauben geht es um die Wirklichkeit des heiligen Gottes im gegenwärtigen lebendigen Christus in unserem Leben. Dieser Gott betritt unsere Welt. Und in allem, was wir erfahren, erdenken, erleben, in allem kommt etwas hinein, was nicht zu dieser Welt gehört. Er schenkt uns etwas, auf das man treten kann. Ein Raum, in den man gehen kann. Eine Kraft, auf die man sich stützen kann. Eine Liebe, der man sich anvertrauen kann, die nicht aus dieser Welt kommt. Wirklichkeit Gottes. Das ist wirklich, Wirklichkeit. Und Glauben heißt, sich dieser Wirklichkeit bewusst zu sein, sich mit ihr zu verbinden, sich auf sie zu stellen. Und Leben im Glauben heißt, mit dieser Wirklichkeit ernst zu machen. Wo und wie? Ich habe euch zwei Beispiele erzählt. Brauchst du Glauben? Wo ist das bei dir, wo du Glauben brauchst? In deinen Sorgen, in deinen Ängsten, wo du in menschlichen, normalen Mustern immer nur unterwegs bist, wo du kämpfst, aber nur für dich, mit dem, was dir zur Verfügung steht? Brauchst du Glauben? Wo und wie finden wir diese Wirklichkeit und wo erschließt sie sich uns? Und viele Christen würden wahrscheinlich sagen, im Gebet. Wenn ich bete, erfahre ich diese Wirklichkeit. Und das ist vollkommen richtig. Und Christus kommt aus dem Gebet, als er Petrus auch in diese Wirklichkeit einlädt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie schwer und wie selten geschieht das auch bei meinem Beten. Gott zu sehen, mächtiger als alle Dinge, die wirklich sind in dieser Welt, ihn wirklicher zu sehen, wirklicher zu sehen als all das, was mich sorgt, was mich ängstigt, was Sturm und Wellen in meinem Leben sind. Und ehrlich gesagt, ich gehe aus vielen Gebetszeiten nicht mit größerem Glauben hervor, als ich reingegangen bin. Und doch ist es so richtig, auch wenn ich ihn nicht wirklich erlebt habe, nach jedem Gebet aufzustehen, in den Tag zu gehen, unter Menschen zu treten, meine Verpflichtungen zu erledigen, die Mächte fühlen, so real sie sind, und dann doch immer zu sagen, und Gott ist wirklicher, Christus ist stärker, ungezwungen und frei. Aber wer kann das? Ich selber kenne das von mir, ich bete oft viel lieber, weil es leichter ist, Herr, erbarme dich. Und das beinhaltet oft in meinem Beten dann aber kein Glauben. Und doch bete ich immer wieder, suche die Wirklichkeit Gottes. Und Petrus hätte es wohl auch so getan. Tritt ein in den Glauben und es wird dir deutlich, worum es geht. Und beten halte ich dafür eine unverzichtbare Übung, oft eine mühsame Übung. Die Stunden, und man muss sagen, ach was Stunden, Minuten, manchmal sind es ja nur Sekunden, in denen ich mich selber so Aug in Aug mit Christus sehe, wo sich das Kraftfeld schließt, ist selten. Und oft ist es bei mir so, wie bei Petrus, da ist der Sturm mächtiger und lässt das Bild von Jesus in der aufgepeitschten Gischt verschwinden. Und meist scheinen die Wasser nicht zu tragen. Und das Wort von Christus, dass sie es doch tun, erscheint mir wie fromme Symbolik, Wunschdenken. Und was damals mit Petrus geschah, zeigt sich, was im Alltag von jedem Christen passiert. Wir Christen erleben das. Das Glaube scheinbar nicht trägt und wir nass werden. Und dann doch auszuharren, das ist nicht leicht. Aber doch will ich es immer wieder wagen und tun. weil ich das erlebt habe, wie das so ist, wenn sich mein Blick mit Christi Blick trifft und sich das Kraftfeld des Glaubens um uns schloss. Und für alle, die das erlebt haben, die das einmal erlebt haben, die können gar nicht anders, als an dieser Wirklichkeit festzuhalten, bis zum Ende. Und ich möchte euch gerne segnen damit, schließ mich damit ein, in diesem Suchen nach der Wirklichkeit Gottes, wenn ihr betet, dass Glaube in euer Leben kommt. Und dass ihr jetzt auch in eurer Gemeindesituation mit Glauben und Vertrauen darauf schaut, dass Christus euch führen wird, er sich hier als lebendig und gegenwärtig erweisen wird und Menschen in diese Wirklichkeit des Glaubens kommen. Diesen Glauben als Raum entdecken, auf den man treten kann, ein Raum, in den man gehen kann, eine Liebe, auf die man sich verlassen kann. Menschen suchen diesen Glauben. Erzählt davon, wo ihr ihn gefunden habt, wo eure Hoffnung darin besteht und lebt. Macht den Menschen deutlich, was Glaube im Leben bedeutet. Gebt euch Anteil daran. Gestern haben wir viel gehört darüber, was wir glauben in unserer Unterschiedlichkeit oder was wir nicht glauben, was der eine glaubt und was der andere glaubt. Ich glaube, dieses Verbindende des Glaubens entdecken wir dadurch, wenn wir uns diese Geschichten erzählen, was das auslöst in mir, wie ich diesen Glauben lebe, aus dem Bekenntnis, das ich habe, wie ich da zu einem größeren Vertrauen komme, wie das umgesetzt wird, wie das mein Leben ausfüllt und mein Leben prägt. Erzählt euch diese Geschichten des Glaubens. Gott segne euch dabei. Amen.